ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Ess.
Die Themen des ZIP-FM vom Donnerstag, den 6. März. Flüchtlingspolitik der EU nimmt Tote in Kauf. Zeit online zur Überwachung durch die NSA. Rohstoffmulti gegen Menschenrechtsverein in der Schweiz. Reparationen für NS-Massaker in Griechenland und der Bundespräsident. Lampedusa in Hamburg gibt es nun schon seit einem Jahr. Weil sie in Libyen verfolgt werden, kamen die Flüchtlinge über Lampedusa nach Hamburg. Seitdem kämpfen sie für ein Aufenthaltsrecht für die ganze Gruppe. Ihr Schicksal ist mittlerweile weit über Hamburg hinaus bekannt. Auf der No Border Lasts Forever-Konferenz in Frankfurt diskutierten die Teilnehmerinnen deshalb die Frage, ob die Gruppe Lampedusa in Hamburg ihre Öffentlichkeit und Sichtbarkeit nutzen soll, um kleinere Gruppen zu unterstützen. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit Conny von Afrique Europe Interact. Sie erzählt, was sie vom Workshop mitnimmt.
Also welche Impulse ich jetzt aus diesem Workshop mitnehme. Einmal fand ich total toll, dass so viele Leute gekommen sind. Ich hatte erst an der Wand gesehen, dass sich nur irgendwie 10 oder sowas eingetragen hatten. Aber es waren, glaube ich, 60, 70 Leute, oder? Also der Raum war übervoll. Wir passten irgendwie kaum rein. Und es waren halt Leute aus den verschiedensten Ländern da. Also aus Mali auch Leute. Und dann Leute, die hier gerade eingeladen waren und auch wieder nach Mali zurückgehen. Dann Leute, die gerade aus Marokko gekommen sind. Und eben aus Shusha resettelte Leute. Oder einer, der eben in Shusha gewesen war, in Tunesien. Und ich glaube, es waren auch Flüchtlinge, die hier leben, hier und also alle möglichen Leute aus deutschen Städten. Und ich fand es sehr erfrischend, dass es doch eine ganz gute Diskussion gab und dass es auch einen Austausch gab jetzt zwischen denjenigen, die halt noch Freunde, Angehörige in Marokko oder Tunesien haben und dem Vertreter von Lampedusa in Hamburg und auch einigen Unterstützerinnen, die da waren, um eben zu sagen, es ist total wichtig, dass halt so eine Gruppe wie Lampedusa in Hamburg, die inzwischen, wie Sie selber gesagt haben, weltweit bekannt geworden sind, diese Bekanntheit auch nutzt, um die Probleme und Forderungen und Kämpfe derjenigen, die halt noch auf dem afrikanischen Kontinent sind, hier in der Öffentlichkeit auch bekannter zu machen. Und da wurde gesagt, das könnten sie versuchen und man könnte wirklich versuchen, also so auch eine Verbindung dieser Kämpfe herzustellen, die ja alle, wie Sie gesagt haben, die gleiche Ursache haben, nämlich eine EU-Migrationspolitik, die Tote an den Grenzen in Kauf nimmt und die Leute hier nicht haben will, sondern sie wieder loswerden will, selbst wenn sie hier ankommen.
Ja, und ihr habt ja heute den Workshop gemacht, Verbindung von lokalen und transnationalen Aktivitäten, am Beispiel von Afrika und Europa. Und es ging so grob gesagt darum, dass Kämpfe verbunden werden, die im Alltag nicht zusammengebracht werden und wie das gelingen kann. Warum habt ihr euch denn für dieses Thema entschieden?
Ja, also bei mir persönlich hat es damit zu tun, dass ich einerseits halt in Hamburg die Lampedusa-Gruppe unterstütze und wir da ja lokal eine ganze Menge kämpfen und das halt Flüchtlinge sind, die alle in Libyen waren und per Boot nach Italien und von dort dann nach Deutschland und Hamburg gekommen sind und dass ich auf der anderen Seite halt über Afrika Europe Interact mit verschiedenen Leuten schon mehrfach in Marokko und in Tunesien war und dort eben auch ganz konkret mit Flüchtlingen Kontakt habe. Und wir versuchen halt seit längerem da auch durchzusetzen, zum Beispiel die Aufnahme von Flüchtlingen aus diesem Lager Shusha an der libysch-tunesischen Grenze und auch Leute unterstützen, die eben in Marokko in den Wäldern vor Ceuta und Melilla versuchen rüberzukommen. Und dass mir eigentlich sehr viel dran gelegen war, Leute, die auch inzwischen hier sind aus diesen Ländern, zusammenzubringen mit der Gruppe Lampedusa in Hamburg und da auch Verbindungslinien zwischen diesen Kämpfen zu entwickeln. Wie kann man das gegenseitig unterstützen? Wie kann man da einfach einen gemeinsamen Kampf draus machen?
Und du hast ja schon erzählt, dass du mehrmals vor Ort warst. Und vorhin war es ja zum Beispiel auch Thema, dass es manchmal schwierig ist, sich zu verknüpfen, wenn man selber in der eigenen Gruppe schon genug Diskussionen hat. Wie leicht ist es dir denn gefallen, als du vor Ort warst, so mitzukriegen, was brauchen die Leute wirklich, wie können wir sie dabei konkret unterstützen, als du in zum Beispiel in Shusha und Marokko warst?
Also zuletzt war ich jetzt im Januar in Shusha mit einer ganz kleinen Delegation, mit einem der Flüchtlinge, einer Tuneserin und zwei anderen von deutschen Organisationen. Und eigentlich ist das Lager Shusha inzwischen geschlossen, aber es sind immer noch 200 bis 300 Leute dort. Offiziell sollen zumindest die anerkannten Flüchtlinge, die noch dort sind, lokal integriert werden. Aber wir haben eben danach auch recherchiert und haben herausgefunden, dass es eben kaum möglich ist, weil es eben ganz viel Abneigung bis hin zu offenem Rassismus und Neid gegenüber diesen Flüchtlingen gibt. Und einige sich inzwischen aus den Städten, wo sie halt diese lokale Integration angeboten bekommen haben, inzwischen wieder ins eigentlich geschlossene Lager Shusha begeben haben. Und es ist wirklich ziemlich fertig, wenn man das mitkriegt, dass insbesondere halt Frauen, Kinder, alte Leute, kranke Leute in einem Lager ausharren, was keine Wasserversorgung mehr hat, was keine Stromversorgung mehr hat, wo es nichts zu essen gibt und wo eigentlich völlig unklar ist, wovon leben die Leute überhaupt. Und das, was uns besonders geschockt hat, war, dass, als wir ankamen, das Gerücht umging, wir seien alle Delegation der deutschen Bundesregierung, die jetzt gekommen ist, um die Leute nach Deutschland zu holen. Das mussten wir natürlich versuchen, dann möglichst schnell richtig zu stellen. Aber es zeigt halt, wie groß die Hoffnungen in uns sind. Und es ist vielleicht auch nicht ganz zufällig, dass wir als Deutsche da also besonders viel Hoffnung wecken, weil es wir eben mit Unterstützung jetzt auch von Pro Asyl, Medico International und eben als Afrique Europe Interact 2011 geschafft haben, doch ziemlich viel Öffentlichkeit herzustellen und durchzusetzen, dass eben 201 Flüchtlinge aus Shusha in Deutschland aufgenommen wurden. Und dass diese Flüchtlinge inzwischen auch gemeinsam mit uns dafür kämpfen, dass mehr Flüchtlinge aufgenommen werden und insofern halt auch ein regelmäßiger Kontakt da ist. Also es gibt auch Gruppen aus anderen Ländern, das will ich damit nicht abstreiten, dass es das nicht gibt. Aber das Problem ist halt, dass wir hier halt weder die Regierung noch irgendeine starke politische Gruppe sind, sondern nur ein kleines Netzwerk und dass es sehr schwer ist, auch hier öffentlichen Druck zu erzeugen. Also wir haben das versucht auf der letzten Innenministerkonferenz, wo es eben eine Demo und eine Pressekonferenz gab, parallel zu einer kleinen Aktion vor der deutschen Botschaft in Tunis von Flüchtlingen. Aber die Reaktion war ziemlich null. Wir haben Briefe geschrieben an die Innenminister und die haben dann eben darauf verwiesen, dass der UNHCR, also UNO-Flüchtlingskommissariat, inzwischen auch nicht mehr die Notwendigkeit sieht der Aufnahme von Flüchtlingen aus Tunesien, weil es ja diese lokale Integration gibt und dass wir so halt an sehr vielen verschiedenen Fronten eigentlich Druck machen müssten, den wir eigentlich gar nicht schaffen. Aber wir versuchen es weiter. Wir haben halt den Flüchtlingen dort nichts versprochen, aber wir haben eben gesagt, wir sind nur eine kleine Gruppe und wir werden das Möglichste tun. Aber irgendwann müssen wir ihnen wahrscheinlich auch sagen, wir haben es nicht geschafft, noch mehr Leute hier aufnehmen zu lassen. Und das tut ziemlich weh. Und es tut halt auch weh, dass eben hier relativ wenig Interesse an dem Thema ist. Das kann man auch verstehen, dass Leute, die hier darum kämpfen, wie jetzt Lampedusa in Hamburg, hier einen Aufenthalt zu bekommen und den ja auch nicht bekommen, weil Hamburg so hart ist, dass die nicht auch noch für andere mitkämpfen. Aber andererseits haben wir es in Hamburg schon geschafft, dieses gesamte EU-Grenzregime zum Thema zu machen, auch in Schulklassen und bei Leuten, die sich sonst überhaupt nicht dafür interessiert haben. Und deswegen gab es heute den Vorschlag, weil man halt so eine große Öffentlichkeit auch dazu in Hamburg hergestellt hat, die auch zu nutzen, um jetzt auch über die Not und die Kämpfe von Flüchtlingen, die halt noch nicht in Europa sind, zu informieren und dafür eine Sensibilisierung herzustellen.
Man hört immer wieder Stimmen, die sagen, dass ihnen egal sei, ob die NSA ihre E-Mails mitliest oder ihre Telefonkontakte speichert. Sie argumentieren damit, dass sie sich nichts zu Schulden haben kommen lassen und von daher kein Handlungsbedarf bestehe. Und was kann man schon gegen die mächtige NSA tun? Naja, wir können zunächst einmal unseren Unmut gegen die Überwachungspraktiken artikulieren. Das müssen wir sogar, denn wenn wir uns nicht wehren, wird die Politik auch nichts ändern. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, so die Meinung von Kai Biermann, einem Redakteur bei Zeit Online, der hier erklärt, warum uns die Überwachung durch die NSA und Co. nicht egal sein sollte. Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Politik ist ja der Versuch, Interessen auszugleichen. Das heißt, zwischen vielen verschiedenen Interessen zu vermitteln. Und an diesem No-Spy-Abkommen hat man gesehen, dass sowas schiefgehen kann, wenn man eben nicht an einem tatsächlichen Ausgleich interessiert ist, sondern nur daran, einer Interessengruppe kurz nach dem Mund zu reden. Dann führt es eben zu so einem Placebo. Im besten Fall ist Politik aber der Versuch, wirklich zu vermitteln zwischen verschiedenen Interessen und einen Kompromiss zu finden, mit dem alle glücklich sind. Ist hier halt schwer möglich, weil die Interessen der einen Seite sehr viel stärker sind als die der anderen. Also die Interessen der Bürger, ihre Bürgerrechte durchzusetzen, die sind halt relativ schwach leider in diesem ganzen Kampf aus staatlicher Überwachung, wirtschaftlichem Datensammeln und Bürgerrechten. Den Bürgern fehlt die Lobby und das Interesse. Das ist ja ein Problem, dass für viele Menschen ist das Thema Überwachung so abstrakt, weil sie sich selber nicht betroffen fühlen. Und dadurch, dass es so abstrakt ist, ist es ihnen auch nicht so wichtig, dass sie wirklich etwas dagegen tun wollen. Und das spielt durchaus eine Rolle in diesem ganzen Konglomerat, weil zwar es so eine generelle Aufregung darum gibt und oh weia, das ist alles schlimm, gleichzeitig aber haben Gruppen, die sich gegen Überwachung wenden, nicht wirklich Zulauf. Also es ist nicht so, dass jetzt hunderttausende Menschen jede Woche demonstrieren würden, jeden Montag gegen Überwachung, sondern für die meisten Menschen bleibt das Thema abstrakt und meine, ja, das ist alles ganz schlimm und eklig, aber ach Gott, ich bin ja dann doch nicht betroffen, ich habe ja nichts zu verbergen. So, das ist ja dieser klassische Irrglaube, in den man sich dann schnell mal flüchtet. Dazu kommt, dass man das Gefühl hat, man kann eh nichts tun, ist ja so weit weg und was kann ich schon gegen die NSA ausrichten? Und daraus erwächst Schwäche. Und diese Schwäche wird von der Politik auch als solche wahrgenommen und auch von der Wirtschaft, weswegen auch das Interesse, etwas dagegen zu tun, nicht sonderlich groß ist. Das heißt, wenn wir wollen, dass weniger überwacht wird, dann müssten wir dieses Bedürfnis und diesen Wunsch stärker und lauter artikulieren. Und zwar mehrere und nicht nur ein paar. Weil Politik reagiert selbstverständlich auf erstarkendes Interesse. Und Politik reagiert selbstverständlich, wenn plötzlich 100.000 Leute vor dem Bundestag stehen und was anderes fordern. Denn gibt es Änderungen. So ist es ja nicht. Politiker sind nicht doof. Die wissen schon, wer sie wählt. Aber solange sie das Gefühl haben, dass die Leute, die sie wählen, gar kein Interesse an einer Änderung haben, warum sollen sie denn was ändern? Es liegt an Ihnen und mir, das Interesse gegen Überwachung zu stärken. Es geht nicht um das Interesse an Politik ist viel zu vage und viel zu weit weg. Darum geht es auch nicht, sondern es geht um einen ganz speziellen Fakt. Es geht darum, ich möchte nicht von der NSA überwacht werden. Es hat Ihnen nichts anzugehen, was ich mit meiner Freundin am Telefon bespreche oder was ich skype. Punkt. Da sagen Sie, naja, Sie könnten aber ein Terrorist sein und das wollen wir jetzt aber doch wissen. Und ich sage, nee, ich bin kein Terrorist, das weiß ich und Sie haben genug Möglichkeiten, das an anderer Seite festzustellen, ob ich Terrorist bin oder nicht. Ich möchte nicht auf diese Art überwacht werden. So. Aber solange ich nur einer bin und nicht 100.000, die das artikulieren, und zwar so artikulieren, dass Politik das wahrnimmt und zum Beispiel meinen Abgeordneten anrufe und sowas, solange sieht Politik sich gar nicht im Zugzwang, irgendwas zu ändern. Es liegt an uns, an uns selbst, an jedem Einzelnen. Und solange ich Überwachung nicht schlimm genug finde, um etwas dagegen zu tun, wird niemand etwas dagegen tun. Warum auch?
Ja, vielleicht verstehen das die Bürger nicht. Vielleicht ist das wirklich zu weit weg und zu abstrakt.
Natürlich ist es abstrakt. Ich merke es ja nicht. Tut nicht weh. Das ist wie Radioaktivität. Ich sehe es nicht, ich rieche es nicht, ich schmecke es nicht. Es tut nicht weh. Bis ich irgendwann feststelle, ich stehe auf einer No-Fly-List und kann in kein Flugzeug mehr steigen. Blöd gelaufen. Aber bis dahin passiert mir ja gar nichts in meiner Wahrnehmung.
Was denken Sie denn dann über die Leute, die sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm, da passiert ja eh nichts, ich mache ja nichts, ich bin nicht illegal irgendwie unterwegs im Internet, keine Ahnung.
Ich hoffe für jeden Einzelnen dieser Leute, dass sie aus diesem schönen Traum nie aufwachen, weil das Aufwachen ist grauenvoll. Wenn man dann feststellt, dass man sein Arbeitgeber, der eigene Arbeitgeber informiert wurde über mögliche terroristische Aktivitäten, dass die Bank einem kein Geld mehr gibt und das Konto sperrt, dass man kein Handy mehr kaufen kann, dass man kein Flugzeug mehr besteigen kann, dass man, wenn man ein Flugzeug besteigt, bei jeder Kontrolle am Flughafen rausgewinkt und untersucht wird, und untersucht meint gründlich jede Körperöffnung, dann stellt man plötzlich fest, wie hässlich Überwachung sein kann. Bis dahin ist alles ganz harmlos im Wahrnehmen. Ich hoffe, Sie wachen nicht auf aus diesem Traum.
Der größte Minenkonzern der Schweiz, Glencore Xstrata, steht unter öffentlichem Beschuss. Das nicht zum ersten Mal, wie Rabe Info schon mehrfach berichtet hat. Die Kritik kommt von Menschenrechtsverein Multiwatch. Dieser will bald ein Buch darüber veröffentlichen. Darin beleuchtet Multiwatch die negativen Folgen der Geschäftsaktivitäten von Glencore Xstrata, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung oder die Verletzung von Gewerkschaftsrechten. Nun droht der Rohstoffriese mit einer Klage, explizit gegen den Titel des Buches. Drecksgeschäfte, Milliarden mit Rohstoffen, der Schweizer Konzern Glencore Xstrata. Es geht um mehr als um den Buchtitel, sagt Multiwatch-Vorstandsmitglied Stefan Stirn im Gespräch mit Radio Rabe aus Bern.
Ich denke, Glencore Xstrata ist im Moment an einer eigentlichen Charmoffensive. Also sie laden zum ersten Mal auch Kritiker und Kritikerinnen zu Gesprächen ein. Sie machen am 6. März, laden sie zu einem Podiumsgespräch ein, wo sie eben Mythen und Fakten in eigener Sache einander gegenüberstellen wollen. Und in diesem Umfeld, wo eigentlich der Ruf poliert werden soll, kommt ihnen ein Buch, das ihre negativen Einflüsse auf die Bevölkerungen in den Abbaugebieten beschreibt, natürlich sehr ungelegen.
Glencore Xstrata hat Klage erhoben gegen den Titel des geplanten Buches von Multiwatch. Was ist derart stoßend am Buchtitel?
Also Glencore Xstrata sagt, dass dieser Titel für sie persönlichkeitsverletzend ist, dass sie hier mit etwas in Verbindung gebracht werden, das sie eigentlich nicht sind, für das sie nicht stehen wollen. Das ist ihre Argumentation.
Konkret, vor welchen Offenbarungen im Buch fürchtet sich Glencore Xstrata wohl am meisten?
Ich denke, es ist nicht so einfach zu sagen, ist genau dieser Punkt oder derjenige Aspekt. Es geht wirklich darum, dass wir im Buch versuchen zu zeigen, was Glencore Xstrata an verschiedenen Orten der Welt in den Abbaugebieten für Auswirkungen hat, also beispielsweise hinsichtlich Gewerkschaftsrechten, Umweltverschmutzungen und sozialen Konflikten, die in den Abbaugebieten entstehen. Und das wird ein relativ breites Panorama sein in diesem Buch, das da dargestellt wird. Also es wird deutlich, dass es eigentlich nicht Einzelfälle sind, sondern Teil des Systems ist diese Ausbeutung, die hier passiert.
Mit dieser Klage gegen den Titel des Buches von Multiwatch stehen die Geschäftsgebaren von Glencore Xstrata noch früher in der Öffentlichkeit. Also die Neugier auf das Buch ist ja jetzt schon größer. Hat Glencore Xstrata das nicht bedacht?
Ich muss vielleicht noch sagen, es ist noch nicht Klage eingereicht worden. Also es ist die Androhung einer Klage, wenn wir eben nicht auf ihre Forderungen eingehen. Und wegen der Öffentlichkeit weiß ich auch nicht genau, was genau die Strategie ist. Unseres Erachtens ist es sicher so, dass Glencore Xstrata eigentlich verhindern will, dass dieses Buch oder diese Machenschaften breit an die Öffentlichkeit kommen. Und es ist auf jeden Fall so, dass jetzt eigentlich dieses Buch oder die Ankündigung dieses Buches eine breitere Öffentlichkeit erhalten hat, allein durch diese Klageandrohung, dass die jetzt öffentlich geworden ist.
Jetzt hat sich ja Multiwatch dafür entschieden, auf den Buchtitel zu verzichten, um diese Buchveröffentlichung auch nicht zu verzögern. Glauben Sie denn, dass Glencore Xstrata sich damit zufrieden gibt?
Also Glencore Xstrata hat sich ausdrücklich auch rechtliche Schritte gegen den Inhalt des Buches vorbehalten. Der Inhalt des Buches ist ja noch nicht öffentlich, von dem her bestehen da keine Ansatzmöglichkeiten. Ich denke, wir haben jetzt die ersten Forderungen erfüllt, eben auch gerade, weil wir uns nicht auf eine lange und teure juristische Auseinandersetzung einlassen wollen. Unser Anliegen ist wirklich, dass diese Fakten, die in diesem Buch bekannt gemacht werden, dass die an die Öffentlichkeit kommen, auch im Sinne einer öffentlichen Diskussion über die Geschäftspraktiken dieses Konzerns. Und wir werden auf jeden Fall auch probieren, dass diese Veröffentlichung so stattfinden kann, wie wir das wollen.
Hat die Reparationsfrage ihre Berechtigung verloren? Die jüdische Gemeinde von Thessaloniki und Opfer des NS-Massakers von Lingiades fordern deutliche Worte von Bundespräsident Gauck. Ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Die Reparationsforderungen gegenüber den ehemals besetzten Ländern sind ja schon in der Pariser Friedenskonferenz anerkannt worden. Die Bundesrepublik hat es geschafft, in den 50er Jahren im sogenannten Londoner Schuldenabkommen eine Stundung all dieser Forderungen zu erreichen oder weitestgehend zu erreichen. Diese Stundung war verknüpft mit einer Regelung, dass dies bis zum Abschluss eines Friedensvertrages gelten sollte. Und nun wird gemeinhin eigentlich der 2+4-Vertrag zwischen der Bundesrepublik der DDR und den vier Siegermächten als ein solcher Friedensvertrag angesehen. Und damit ist die Stundungswirkung des Londoner Schuldenabkommens entfallen. Mhm. Folglich sind alle Forderungen fällig und seit 1990, seit Zustandekommen des 2+4-Vertrages und müssten erfüllt werden. Und genau davor drückt sich die Bundesrepublik.
Die Bundesrepublik hat ja ganz gezielt darauf bestanden, diesen 2+4-Vertrag anstelle eines Friedensvertrags, so die Formulierung, einzusetzen, genau weil mit einem Friedensvertrag die Reparationsforderungen dann fällig würden. Gibt es denn da eine ernsthafte Auseinandersetzung im internationalen Recht darum, wie sehr so ein Trick überhaupt anerkannt werden muss? Ist das noch irgendwie anfechtbar?
Ja, also es gab ja bisher noch kein Gericht, das spezifisch über diese Frage der Reparationspflichten entschieden hätte. Insoweit kann man das nicht sagen. Allerdings gab es ja Individualklagen, die nach 1990 eingereicht wurden in der Bundesrepublik vor deutschen Gerichten. Und diese Gerichte haben letztlich die Entschädigungsforderungen aus verschiedenen Gründen zurückgewiesen, aber sie haben alle, der Bundesgerichtshof auch, anerkannt, dass der 2+4-Vertrag ein Friedensvertrag ist und dass die Stundungswirkung des Londoner Schuldenabkommens nicht mehr gilt. Also diese Sache ist rechtlich klar und eindeutig entschieden. Und die Bundesregierung ignoriert das einfach.
Sie sagt ja auch zusätzlich, nicht nur sieht sie selbst diesen Vertrag nicht als Friedensvertrag, sondern sie sagt auch, dass genau in diesem 2+4-Vertrag festgeschrieben worden sei, dass die anderen, die betroffenen Staaten auf Reparationen verzichten. Und in der Charta von Paris 1990 hätten auch die betroffenen Staaten, einschließlich Griechenland, dem zugestimmt. Das wurde nun in der linken Anfrage auch ein bisschen diskutiert. Die Bundesregierung beharrt auf ihrem Standpunkt. Worin siehst du eine Zustimmung oder eben auch Nichtzustimmung Griechenlands?
Also Griechenland hat niemals auf Reparationen verzichtet. Und das ist sozusagen eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem 2+4-Vertrag gegeben hat. Das hat nichts damit zu tun, dass das völlige Fehlen von Reparationsregelungen in diesem Vertrag nun von der Staatengemeinschaft irgendwie positiv aufgenommen worden wäre. Das ist einfach Unfug. Also Griechenland war an diesem Zustandekommen des 2+4-Vertrages nicht beteiligt und auch damit hat sich der Bundesgerichtshof unter anderem auseinandergesetzt und gesagt, nein, das gilt nur für die Staaten, die daran beteiligt waren. Sprich also die ehemalige Sowjetunion, die USA, Frankreich und Großbritannien, die haben insoweit auf Reparationsleistung verzichtet Und das gilt aber nicht für alle anderen Länder. Was auch immer dann später mal erklärt wurde, das ist völkerrechtlich überhaupt nicht verbindlich.
Die Bundesregierung zieht ja auch noch andere Register und verweist unter anderem darauf, das macht sie auch im Fall anderer Länder, wie zum Beispiel Italien, dass Griechenland ja 1960 schon Geld bekommen habe, und zwar 115 Millionen D-Mark. Wenn man sich jetzt irgendein x-beliebiges öffentlich finanziertes Großprojekt anschaut, dann scheint diese Summe ja relativ mickrig, oder?
Ja, also das bewegte sich in dem Rahmen der sogenannten Globalabkommen, die damals mit verschiedenen westlichen Staaten und mit Israel geschlossen wurden. Diese 115 Millionen waren aber niemals als abschließende Regelung gedacht. In keinem Fall dienten sie dazu, den Opfer von Kriegsverbrechen irgendeine Entschädigungsleistung zukommen zu lassen. Das war ganz eindeutig nicht intendiert. Weil die Bundesrepublik das immer als Reparationsleistung angesehen hat, hat sie gesagt, diese Leistungen aus den Globalabkommen sind keine Reparationsleistung, sondern sie sind Zahlungen zugunsten politisch, rassisch, religiös Verfolgter. Sprich, in der Regel waren es Zahlungen zugunsten der jüdischen Gemeinden, der Belebenden oder der Nachkommen aus jüdischen Gemeinden. Und so ist es auch in Griechenland gewesen, nicht den Opfern von Massakern. Und damit ist eben auch klar gewesen, dieser Komplex nach wie vor offen geblieben ist. Und die griechische Regierung hat damals in einer diplomatischen Note auch erklärt, nein, wir sehen das nicht als abschließende Regelung an.
Die Unterscheidung Entschädigungen, Reparationen, die ist vielleicht noch wichtig zu machen, eben individuelle Entschädigungen versus Reparationen für Kriegsschäden auf interstaatlicher Ebene. Die Bundesregierung, habe ich den Eindruck, vermischt ja diese zwei Fragen auch vielleicht gezielt, indem sie sagt, Reparationsverzicht Griechenlands bedeutet auch, wir müssen keine Entschädigungen mehr zahlen für Opfer der Massaker.
Ja, da hast du recht. Das wird bewusst vermischt. Das wird aus dem Grund vermischt, weil die Bundesregierung schon negiert, dass es überhaupt individuelle Forderungen geben kann, dass einzelne Staatsbürger tatsächlich Forderungen erheben können. Die Position der Bundesregierung ist ja die, dass sie sagt, es gibt nur Reparation. So, und alles fällt unter Reparation. Und wir sagen, nein, das ist nicht so. Es gibt eben internationale Abkommen wie das Haager Abkommen in Verbindung mit der Haager Landkriegsordnung, das Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs Gültigkeit hatte. Und aus diesem ergeben sich schon individuelle Forderungen in Verbindung mit anderen Haftungstatbeständen. Lassen sich daraus individuelle Forderungen herleiten. Das ist immer die Position gewesen, die vor deutschen und auch vor anderen Gerichten vertreten wurde. Und die ist auch richtig. Und tatsächlich versucht die Bundesregierung immer zu sagen, nein, nein, das muss alles zwischenstaatlich geregelt werden. Und den einzelnen Menschen stehen sowieso keine Forderungen zu. So haben sie das auch vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vertreten.
Auch die jüdische Gemeinde, die jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagt, geht demnach ungefähr euren Weg, klagt eben Menschenrechte ein. Und zwar geht es um Lösegeld, was für jüdische Zwangsarbeiter gezahlt werden musste, die von den Nazis eben zur Zwangsarbeit gezwungen worden waren. Siehst du vielleicht in diesem Bereich Chancen, dass die zumindest Recht bekommen könnten und vielleicht einen ersten Schritt machen könnten damit?
Also ich sehe darin auf jeden Fall die Chance, dass das Thema vielleicht nochmal eine etwas größere Öffentlichkeit findet. Vom Rechtlichen her bin ich da sehr skeptisch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinen bisherigen Entscheidungen zu dieser Thematik, finde ich, sehr feige agiert, hat immer gesagt, ja, ach, das überlassen wir mal der nationalen Rechtsprechung. Straßburg hat also bisher nicht die Courage gehabt, der Bundesrepublik zu sagen, eure Politik verstößt gegen die Menschenrechtskonvention, wenn ihr Menschen von ihren Rechten ausschließt, wenn ihr ihnen den Rechtsweg verweigert, wenn ihr ihre Eigentumsrechte negiert.
Dass diese Klage jetzt noch notwendig ist, weist ja auch darauf hin, dass die Entschädigung 1960, die eben zum Teil auch jüdischen Opfern zugute kam, nicht diese Zwangsarbeiter betraf.
Ja, wobei man ja dazu sagen muss, das war ja ein erpresstes Lösegeld, das die jüdische Gemeinde Thessaloniki aufbringen sollte, damit die Zwangsarbeiter eben keine Zwangsarbeit mehr leisten mussten. Und tatsächlich sind sie kurze Zeit später dann nach Auschwitz deportiert worden. Das war ja so eine der perfiden Vorgehensweisen der Nazis im Zuge der Besatzung. Das ist ganz klar, dass diese einzelnen Tatbestände, die ja für sich genommen schon Verbrechen gegen die Menschheit waren, die da begangen wurden, dass diese Zahlung von 115 Millionen D-Mark dem natürlich niemals gerecht hätten werden können. Das sind kleine Beträge von teilweise einigen hundert Mark oder einigen tausend Mark, die an Einzelne gegangen sind. Die standen in keinerlei Verhältnis zu dem Unrecht, was gerade den jüdischen Menschen in Griechenland widerfahren ist. Denn gerade die große jüdische Gemeinde von Thessaloniki ist ja fast vollständig vernichtet worden. Also der allergrößte Teil der Menschen ist nach Auschwitz deportiert und vernichtet worden. Und also nur wenige sind zurückgekehrt. Auch ihr ganzes Vermögen, so ja eine zum Teil recht wohlhabende Gemeinde, ist vollständig vom Deutschen Reich geplündert worden. Also eine Restitution dieser Werte hat überhaupt nicht stattgefunden.
Soweit Martin Klingner, der sich im Arbeitskreis Distomo seit vielen Jahren für die deutsche Solidarität mit den Opfern von NS-Massakern in Griechenland engagiert.
Das war's mit einer halben Stunde ZIPFM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.